Visionen und O-Saft.
Euer Morgen-Podcast mit David und Pascal.
Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Hier ist Vision und Osaf mit Pascal und...
mit David. Hallo, willkommen zurück.
Welcome back. Glückwunsch, dass ihr die erste Folge überstanden habt und jetzt wieder zurückgefunden habt, ne? Ihr habt's überstanden und überlebt, jetzt kommt die zweite Runde.
Jetzt kommt die zweite Runde. Ich hoffe, wir haben ein paar interessante Themen mitgebracht. Ich hoffe, die sind auch entertaining genug für die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Was machen wir heute, Pascal?
Nicht immer zweifeln, es wird sehr interessant. Wir waren mehrfach tatsächlich in drei Kinofilmen, über die wir heute sprechen wollen. Also wir waren einmal im Das Beste kommt noch von Til Schweiger. Da muss man sagen, das haben vielleicht viele von euch gar nicht mitbekommen, weil der wurde, glaube ich, nach 3 Wochen hier in den Kinos wieder abgesetzt aufgrund etc. pp. Diese ganzen Skandale um ihn, über die wir auch noch reden wollen. Danach analysieren wir Der Junge und der Reiher, der letzte...
Genau, also der letzte, Boss of Ghibli. Der letzte wissen wir nicht, werden wir gleich ansprechen, aber stand jetzt der letzte Ghibli-Film.
Mal wieder ein letzter Ghibli-Film.
Mal wieder ein letzter Ghibli-Film, so nämlich. Und dann haben wir als letztes noch Poor Things von Yorgo Lanthimos, dem Regisseur, in der Hauptrolle Emma Stone. Also auch ein sehr interessanter Film, über den man... auf jeden Fall sehr viel Diskussion.
Ja, mal so eine ganze andere Art, wie man es gewohnt ist, auch wie die anderen.
Ja, eine ganz andere Art von Film.
Alle drei Filme sind eigentlich völlig unterschiedlich. Ich finde auch alle drei gar nicht so schlecht, auch wenn einer ein bisschen abfällt aufgrund ein paar Filmfehler. Ich weiß nicht, Humor ein bisschen.
Humor, ja, da gab es schon so den einen oder anderen
gab's
Moment.
Gab es ein paar Probleme auf jeden Fall. Davor wollen wir aber noch drüber reden. Du warst...
Auf der Tübinale war ich auch, das ist aber schon ein Jahr her.
Ein bisschen kleiner.
Und war noch ein bisschen kleiner. Und aber ich war auch auf der Berlinale jetzt letzte Woche. Und kann ich ja einfach auch mal ein bisschen erzählen, was ich da so...
Ja, warum warst denn du da?
Warum war ich da? Also wir waren hauptsächlich privat dort. Meine Gruppe an Drehbuchautoren und ich. Wie ich habe ja in der letzten Folge schon angesprochen, ich... arbeite nebenberuflich als Drehbuchautor für eine Serie und die Gruppe, mit der ich arbeite und ich, wir verstehen uns eigentlich mega und wir würden auch in Zukunft als dieser Writers Room oder so ein Schreiberkollektiv an zukünftigen Projekten arbeiten und deswegen sind wir hingegangen, um vorerst erstmal Kontakte zu sammeln, um Erfahrungen zu sammeln, wie läuft denn überhaupt so ein Festival, gerade so größere Festivals wie Cannes, wie eben dann hier Berlinale oder was auch immer. Und dann sind wir hin und haben alle möglichen Partys besucht, genau, ja, das auch. Natürlich immer mit Business im Hinterkopf.
Ja, klar.
Auf jeden Fall.
Erst zusammen kotzen, danach zusammen filmen.
Das kam erst später, können wir auch noch gleich ansprechen. Wir haben geguckt, dass wir eine bunte Mischung an allem haben. Wir sind zu Vorträgen gegangen, wir sind zu... so Semi-Interviews gegangen. Wir sind zu Filmpremieren gegangen, zu Filmemacher-Treffs, zu Partys. War wirklich alles dabei und da konnten wir auch wirklich den ein oder anderen sehr interessanten Kontakt oder Kontakte treffen, konnten unsere Kontaktinformationen auch austauschen und das ist ganz interessant, weil so eine Art Writers Collective, das kennen die Leute, wie es aussieht in Deutschland nicht, ist ja logisch, weil das hier auch noch nicht so was Übliches ist. In der Regel hast du den Drehbuchautor, der eben für sich arbeitet, für ein Projekt, aber in der Regel alleine ist, das will ich damit sagen. Und eine Gruppe an Autoren, das kennt man so nicht. Und man hat wirklich gesehen, da sind die Leute erstmal ein bisschen überrascht, aber an sich überhaupt nicht abgeneigt davon, von dieser Idee und finden es interessant. Und deswegen konnten wir auch Kontakte sammeln, die wirklich sichtlich Interesse hatten, etwas mit uns zu machen. Also wir hatten da jetzt diesen einen deutsch-iranischen Regisseur, mit dem wir wahrscheinlich dann zusammen eine Kurzfilmidee erstellen werden. Wir haben...
Reiß mal ein bisschen an, worum soll es da gehen?
Das ist noch relativ...
Oh Leute, ihr seid nicht Angela Merkel, Olaf Scholz, ihr seid...
Nee, aber der hat uns noch nicht so große Vorgaben gegeben. Das Ding ist, ich habe leider vergessen, wie der Film heißt, aber der hat schon mal einen Film gemacht, der ziemlich politisch war. Mhm. Und auch Olaf Scholz hat den gesehen. Also ganz große, ganz große Politiker haben den gesehen und kommentiert. Und jetzt ist er so ein bisschen in die Politikschiene reingerutscht und das will er nicht zwingend, hat er gemeint. Und deswegen will er jetzt gerne einen Kurzfilm machen, der lustig sein soll, der Comedy sein soll, aber trotzdem ernste Probleme auf der Welt ansprechen soll.
Genau, ich finde es schwierig. Also ich meine jetzt eine Kurzfilmkomödie sozusagen, um Willen einer Komödie eben, finde ich extrem schwierig. Weil ich finde, das Genre Kurzfilm eigentlich schon dazu da ist, in knapper Zeit etwas zu emotionalisieren. Und ich glaube schon, dass Komödien ein bisschen mehr Entwicklung brauchen, wie jetzt zum Beispiel Horror oder sowas.
Finde ich persönlich auch. Schauen wir mal. Also wir haben morgen
und
das Meeting mit ihm.
Läuft ja ganz viel auch über Dialog. Und was meint, was heißt das? Heißt es 5 Minuten, 30 Minuten, 20?
Das Meeting ist erst morgen, da wird er uns nochmal genauere Sachen sagen. Wir
sind
da gerade.
Aber dann via Zoom, oder?
Via Zoom, Google Meet, ja, genau. Und ja, das ist zum Beispiel ein interessanter Kontakt. Ich habe noch mit einem Regisseur gesprochen, der auch schon 3 Kinofilme rausgebracht hat, der auch auf jeden Fall interessiert war, mit uns in Kontakt zu bleiben. Da ist jetzt nichts in Planung gerade, aber ich habe ihm auch geschrieben, mich nochmal bedankt für das coole Gespräch. Schauen wir mal, der hat auch schon eher so ein bisschen brutalere Filme gemacht, so Gangsterfilme. Vielleicht kann ich mich da ein bisschen beweisen mit meinem Horror-Touch, den ich in meinen Drehbüchern immer drin habe. Schauen wir mal, ja. Und ansonsten an der Berlinale.
Es ist in Horror ein Touch-Drehbuch, ne? Also
ja.
Ist ja eher andersrum.
Ja,
also
genau.
Es ist schon sehr brutal.
Ja. Also könnte ihm vielleicht helfen für den ein oder anderen zukünftigen Film.
Was dir aber auch tatsächlich ein bisschen Dialog erspart irgendwo, oder? Dafür, dass halt du immer sehr viel Handlung drin hast.
Ja,
und sehr
auf jeden
viel
Fall.
Aktion, Reaktion, ne?
Ja, das merke ich jetzt auch an meinem Bachelor-Drehbuch. Also das ist jetzt kein extrem brutaler Film. Habe ich ja auch nicht das Budget dafür als Student. Aber ich habe auch bemerkt, jetzt wo ich es übersetze, weil ich wollte es zuerst auf Englisch machen, ich mache es jetzt doch auf Deutsch.
Genau, wir waren nämlich beim KFC.
Wir waren beim KFC und hatten die aufschlussreiche Filmdiskussion, wie wir das machen. Und ich habe jetzt auch angefangen, es zu übersetzen, habe jetzt 10 Seiten von, ich glaube insgesamt 30 waren es, habe ich auch eigentlich gerade noch nur so 2-3 Dialogszenen drin in diesen 10 Seiten.
Nee, ich glaube halt, das ist das Geile. Ich meine, jetzt nochmal zurückzugehen zu diesem, keine Ahnung, ich hatte Spätschicht, ich arbeite ja beim GEA für den Sportteil und habe da über Amateurfußball geschrieben, dazu geschrieben, ob wir noch irgendwie was trinken gehen oder so. Und ich meine, das ist ja das Ding, diese Twists und diese Ideen wären ja nicht gekommen, hätte man sich nicht spontan irgendwie getroffen. Also ich habe ja auch für mein Drehbuch, das ich gerade schreibe, durch das Gespräch einen Twist gefunden, den ich hinzufügen will, wo diese Story noch viel größer macht und noch mehr Probleme aufwirft. Weil ich habe halt echt, ich bin kein Freund, ich meine, klar, das machst du, glaube ich, oft, von dieser starken Dualität. Und die will ich halt mit meinem Drehbuch extrem aufbrechen. Dass der Böse nicht nur böse ist. Ich finde das schlimm. Also ich meine, Serien wie zum Beispiel, was läuft in Deutschland, mit Semir Gerkan, Autobahnpolizei, Cobra 11. Da sind immer wieder Bösewichte, die wollen die Welt vernichten. Aber warum denn? Ich meine, am Ende bleibt ihr alleine übrig oder wenn ihr die Welt vernichtet mit irgendeinem Strahlus, ihr sterbt doch auch. Was bringt das denn?
Ja, nee. Wobei ich mich hier verteidigen muss. Also ich mag es, wenn der Böse extrem böse ist, gerade bei so Slasher-Filmen.
Aber mit einer negativen Background-Story, was sein Handeln beschreibt.
Selbst das muss nicht unbedingt sein. Also, bei so banalen Slashern, die ich gerne schaue und gerne schreibe, reicht es, wenn der Killer einfach nur ein Killer ist.
Ja.
Aber ich finde es schon cool, wenn der Böse nicht zwingend böse ist. Oder wenn er auch böse ist, aber der Zuschauer sich mit ihm identifizieren kann. Da gibt es zum Beispiel, es gibt diesen Anime, der ist ziemlich bekannt, Death Note.
Mhm.
Da geht es um einen Jungen, der ein Notizbuch findet. Und wenn er die Namen von Leuten reinschreibt, sterben die.
Ja,
und der
kriegt
dann übelst den Gotteskomplex dadurch, sieht sich als Retter der Welt und will die Welt verändern. Und trotzdem mag man ihn irgendwie.
Genau.
Und
aber das ist ja dann nicht nur mit dem Vorhaben, Böses zu tun.
Nee,
und
genau.
Und das denke ich generell. Ich glaube nicht, dass Leute rausgehen und denken, heute bin ich böse. Es gibt Leute, die haben gewisse Mechanismen nicht, also gewisse Ideen nicht von Moral, wir zum Beispiel für gut halten und sind dann schlecht, obwohl sie denken, sie handeln für eine gute Sache. Ich meine, nochmal, gerade deswegen finde ich Babylon Berlin auch so geil, weil da Leute zum Beispiel in der Unterwelt oder so gelten als böse. Eigentlich verfolgen sie nur ihre Interessen und nehmen dafür Mittel in Kauf, die andere nicht in Kauf nehmen würden, gelten als böse. Aus ihrer Perspektive sind sie das überhaupt nicht. Sondern es ist legitim, es ist normal.
Genau, ja.
So zum Beispiel, da ist zum Beispiel so ein Streit zwischen zwei Brüdern, die halt so eine Doppelspitze bilden in ihrem Clan und dann in der Szene versuchen sie sich gegenseitig auszuschalten, weil sie dem anderen nicht trauen. Ja?
Mhm.
Weil sie halt Angst um ihr Leben haben. Und das ist dann nicht nur aus Boshaftigkeit. Also der eine will den anderen umbringen, der hat aber diesen Plan durchschaut und bringt dann zumindest angeblich den anderen um. Ne? Mit einer deponierten Bombe in einem Fabrikgebäude. Ne? Das finde ich geil, wenn ich nicht wirklich weiß, was ist daran böse. Ist er böse? Ist es eine Reaktion? Also ist, wenn es da ein bisschen arbeitet.
Ja, das finde ich auch sehr interessant. Und wenn der Böse, genau, wenn der Böse einfach handelt, wie es ihm gesagt wird, also wie es für ihn quasi normal ist. Und ich finde es auch cool, wenn der Böse wirklich böse Sachen macht, sie aber selbst für richtig hält.
Ja.
So, er hat halt
das
nicht.
Das braucht es extrem.
Genau, und ich finde, es braucht es extrem und das macht auch die Bösen, finde ich, immer ganz
oder
cool, ganz interessant und deswegen root ich auch sehr oft.
Was
für
schlimm
die,
ist auch dieses, der Böse ist psychisch krank, deswegen ist er böse.
Ja,
deswegen tut er böse Dinge. Es braucht Legitimation.
Es braucht Legitimation, also genau.
Natürlich gibt es das Motiv zum Beispiel Mordlust oder so, aber ich finde das halt extrem uninteressant für Film. Ich muss so gekitzelt werden. Ich muss ihn irgendwo verstehen können, weißt du?
Ja, gerade weil so simple Motive oder teilweise auch nicht existente Motive, das wurde schon so oft erzählt, auch in Filmen, und deswegen fände ich es cool.
Und dann hört ja auch dieses Ding auf, diese Reflexion.
Genau, genau. Und deswegen finde ich es gut, wenn mal solche Filme rauskommen mit komplexeren Charakteren und das braucht es auf jeden Fall auch.
Safe.
Genau. Du, und während ich auf der Berlinale war, kann ich noch erwähnen, was man nicht anschauen sollte, ist, wir haben eine Filmpremiere, ich weiß nicht, ob es eine Premiere war oder einfach eine Vorführung, aber Hako Otoko, das ist ein japanischer Real-Life-Film, The Boxman auf Englisch, glaube ich, schrecklich.
Okay, also das ist jetzt Anti-Werbung.
Das ist jetzt ein bisschen Anti-Werbung, weil muss ich auch hier sagen, weil der Film, der hat mich so sauer gemacht.
Aber was daran? Was kann dich sauer machen?
Ich versuch's mal in simplen Worten zu erklären. Okay, da ist ein Typ, der lebt in einer Kartonbox. Und der läuft auch damit die ganze Zeit durch die Gegend und
also kämpft. Der hat so eine Kiste um den Bauch?
Der ist nicht nur um den Bauch, so um den, man sieht nur die Beine.
Okay.
Und das ist so sein Charakter. Und er kämpft auch gegen Leute anfangs bringt er dann einen um und dann kämpft er nie wieder gegen jemanden.
Gegen Hüpfball, Hugo oder?
Gegen irgendwelche Assassinen, ich weiß es nicht. Und dann, ja, wollen alle dieser Boxmann werden, weil das so toll ist und toll in Anführungszeichen.
Ja.
Und dann gab es... Ja,
aber gibt es eine Background-Story zu dem Box, warum er in der Box ist?
Nicht wirklich eigentlich.
Ich finde das sowas schrecklich, wenn skurrile Sachen gezeigt werden, aber nicht erklärt werden.
Genau,
warum.
Es war ein extrem skurriler Film und ich mag skurrile Filme. Wir reden gleich über ein Poor Things, aber den fand ich gut. Aber das da war, da wurde nichts erklärt. Muss auch nicht zwingend alles erklärt werden, das sage ich nicht. Aber da wurde nichts erklärt und dann hat sich der Hauptcharakter und seine Liebesinteresse haben sich auch gefühlt irgendwie alle zwei Minuten immer ausgezogen, haben sich schnackisch gemacht, auch ohne Sinn.
Er hat seine Box ausgezogen.
Ja, auch und dann noch seine Klamotten. Und
er hatte unter der Box Klamotten.
Ja, genau.
Aber warum braucht es dann die Box?
Weil die Box für was Größeres steht auf jeden Fall, aber für was genau, weiß ich irgendwie nicht.
Also er trägt die ja sozusagen ohne Notwendigkeit und ich finde, das macht es ja schon ein bisschen,
ja, genau. Also
unnötig.
Ja, jeder will die Box sein, jeder will der Boxman sein, aber niemand sagt so richtig, wieso, weil ich gehe mal davon aus, weil man halt nicht mehr Teil der Gesellschaft ist damit. Also Gesellschaft hat schon ein bisschen mit reingespielt als Überthema und man will halt sich quasi abgrenzen davon, man will sein eigenes Ding leben, I guess, aber oh,
Und hast du was mitgekriegt von Chantal im Märchenland?
Nee, also ich habe es mitgekriegt. Wir haben ja diesen Newspost gemacht, dass der Trailer da rausgekommen ist. Aber mehr als den Trailer habe ich jetzt noch nicht geschaut.
Okay, also gab es da keine heißen News?
Ah, auf der Berlinale generell meinst du? Ah,
also stimmt, gab es das, aber...
Also habe ich nicht mitbekommen.
War dir scheißegal?
War mir scheißegal. Schade. Deutsche Filme, nein, Spaß. Ui. Auf den habe ich schon...
Da kocht es bei mir über, wenn jemand
rumlabert. Also Chantal im Märchenland will ich auch unbedingt ansehen, tatsächlich.
Nee, ich meine generell, es reden ja so viele Leute drüber, wie scheiße es ist, und dann gucken die es halt gar nicht. Also ich war in einem super deutschen Film, ich war in Stella, ein Leben. Mhm. Das war beeindruckend. Also wirklich, da ging es tatsächlich um eine echte Geschichte von einer Jüdin und ihren Eltern, und sie sollten deportiert werden. Und um der Deportation zu entfliehen, die wollte eigentlich Jazzmusikerin werden, hat das große Traum von Amerika mit ihren Freunden alle zusammen, verrät sie ihre Freunde und weitere Juden an die Nazis, um zu überleben. Unter dem Slogan stand der Film: Was tust du, um dein Leben zu retten? Und ich finde das unfassbar essentiell. Und man sympathisiert auch mit ihr. Extrem. Da hat die noch so einen charmanten Kumpel, der kriegt das ganze Zeug richtig gut, gewissenlos auch bereinigt. Der entzieht sich dann später auch der Justiz, indem er sich irgendwie, wie gesagt wurde, irgendwie mit 40.000 abgehauen ist. Und am Ende wird sie halt vor Gericht gestellt, und die war dann, glaube ich, 10 Jahre in Sowjethaft und hat sich dann mit 72 umgebracht und hat das ihr Leben auch nie verkraftet. Aber ich finde es geil, weil das einfach so ein Zwiespalt ist in der Geschichte. So, ja, sie rettet dadurch auch ihr Leben, indem sie andere opfert. Und es geht, glaube ich, ungefähr um 50 Leben, die sie geopfert hat. Das ist richtig dieses Bahngleisproblem.
Ja, das klingt nach einer sehr üblen Story, aber nach einer sehr guten, also hat auf jeden Fall Potenzial.
Toll.
Wir haben ja auch ein bisschen drüber geredet beim KFC, und es klingt auch sehr gut. Also wenn du nochmal Lust hast, den anzusehen, wäre ich auf jeden Fall auch
dabei. Und es war unfassbar. Also ich habe das noch nie so erlebt. Wir saßen im Kino, klar, gerade sind nicht viele da, 20 Leute. Film ist aus, alle bleiben bis zum Abspann tatsächlich, kein Wort. Niemand spricht ein Wort. Wirklich, die Leute sind 2-3 Minuten regungslos da gesessen.
Ja, das zeigt, dass der Film eine Spur hinterlassen hat.
Unfassbar.
Und das finde ich wichtig. Und du hast gemeint, du hast den Film im Kino angesehen. Was macht denn für dich so ein Kinoerlebnis aus?
Ich meine, ich fühle mich, wenn ich ins Kino gehe, so ein bisschen so, als würde ich einen Zylinder tragen und würde dem Film sozusagen diese Ehrerbietung geben, den er verdient. Weil, habe ich schon mal gesagt, ich bin kein Streaming-Fan. Ich finde, habe das Konzept gemocht, dass man irgendwie DVDs kaufen muss, um einen Film zu besitzen. Klar, guckt man den vielleicht einmal an, aber man kann ihn auch rumreichen. Aber mir geht es halt einfach darum, dass eine Produktion, dass eine Geschichte, eine Idee Respekt verdient. Und ich finde, dass man im Kino, wenn ich ins Kino gehe, 8, 9, 10 Euro oder in kleinen Kinos 5, 6 Euro zahle, gebe ich einem Film wirklich die Würde, die er verdient hat. Und dann gucke ich ihn aber auch so an, für wofür er auch produziert wurde. Ich meine, viele gucken ja dann in diesem Kinoformat auf dem Fernsehen Kinofilme und wundern sich, dass der Film nicht wirkt. Ne?
Ja, ja.
Weil es halt dann nicht das ganze Bildschirm ausgefüllt ist.
Ja, das,
und für mich ist Kino einfach Film pur. So wie er eigentlich auch präsentiert gehört. Also ich finde es schade, dass auch jetzt viele große Schauspieler, jetzt auch von Deutschland, Schweighöfer und so weiter, oder Fitz jetzt, glaube ich, auch immer mehr auf Amazon Amazon. Fitz und so weiter, dass die halt auf diese Streaming-Anbieter aufspringen, Netflix und so weiter, die sich auch extrem viel krallen. Ich finde es,
ja,
Kino
ist... Ich verstehe, was du meinst. Ich sehe das tatsächlich genauso. Würde ich jetzt tatsächlich auch sagen, dass es mir so ähnlich gehen würde jetzt. Ich kann mir nicht vorstellen, so ein Oppenheimer daheim anzusehen. Das war so ein Riesenfilm. Ich bin ja übrigens riesen Oppenheimer-Fan. Ich fand, das ist einer von Nolans besten Filmen bis jetzt.
Und ich meine, wenn, dann müssten wir das bei euch irgendwie in der Gaststätte über Beamer gucken.
Genau,
oder so.
Auf einer Leinwand wenigstens. Aber so.
Und du brauchst eine richtige Soundanlage.
Ja, genau.
Gerade für den Film ist das, glaube ich, echt wichtig.
Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Aber auf so einem kleinen Fernseher oder geschweige denn davon, den auf dem Laptop oder auf dem Handy anzusehen. Das ist ja irgendwo schon eine Beleidigung fast,
genau,
finde ich.
Aber zumindest zum ersten Mal sehen.
Genau, das meine ich auch. Also zum ersten Mal sollte man es dann schon richtig anschauen. Dann kann man ja drüber debattieren. Wie oft gehst du denn so ins Kino?
Heilige Heiliges Kanonenrohr. Gerade bin ich sehr abartig. Also die letzten Wochen war ich, glaube ich, zweimal die Woche im Kino.
Du bist jetzt auch vorbereitet.
Völlig ja, irre. Ja, ich war in den Filmen ja doppelt.
Ja, ja,
einmal nicht in Originalsprache, einmal in Deutsch. Nee, aber ich war ja auch in anderen Filmen. Ich schlepp da gerade mein Geld hin irgendwie. Also seit Corona da weg ist, hat es in mir so einen Boom ausgelöst, der irgendwie an vielen anderen vorbeigeht. Wenn man mal in die Quoten guckt, also jetzt 2023 waren 95,7 Millionen Kinobesuche. Ich glaube Umsatz bei 1 Milliarde ungefähr. Das sind wir echt 30 Millionen unter vor Corona-Niveau. Und das ist schon heavy.
Das ist schon heavy.
30, 20, je nach Jahr ändert sich das. Davor war es relativ konstant bis 2019 und jetzt kommen wir halt nicht zurück. Ist es den Leuten nicht mehr wert? Gibt es jetzt, sagen die Leute, wir zahlen genug für die Streaming-Anbieter? Ich weiß nicht, woran es liegt.
Ja, also ich kann mir schon vorstellen, durch Corona, durch den Boom in Streaming-Angeboten und Plattformen hat sich da, ja, also gucken sich die Leute das lieber zu Hause an, gerade auch bei so Disney-Produktionen, da läuft jetzt, ich bin gar kein Fan von Marvel, aber für die, die es schauen, die können ja theoretisch 3 Wochen warten, ja, bis der aus dem Kino raus ist und dann auf Disney Plus landet.
Haben die Schwaben Geld gespart, gell?
Geld gespart.
Nee, ich, keine Ahnung, ich bin irgendwie in vielem ziemlich, gerade was Medien betrifft, ziemlich oldschool. Gerade auch mit Spotify geht mir auch ziemlich auf den Geist. Aber man nutzt, weil es gibt ja keine Alternative. So.
Ja, ja. Nee, also ich sehe es genauso. Ich gehe jetzt in letzter Zeit wieder nicht so oft ins Kino. Wir waren ja zusammen in unserem Paket, sage ich mal, was wir heute besprechen. Das war aber auch der letzte Trip für mich bisher. Erstens, weil ich einfach sehr viel um die Ohren hatte, wegen Nebenjob, wegen Berlinale und so weiter und so weiter. Ich war ja jetzt auf der Berlinale in diesem Hakodoku, hat sich aber auch gar nicht gelohnt. Aber gut, ich war immerhin. Aber sonst würde ich auch sagen, gehe ich ziemlich regelmäßig. Also gerade auch so bei so banalen, dummen Sachen wie Terrifier 2. Das ist so ein richtig brutaler Horrorfilm. Vielleicht kennt den der ein oder andere mit diesem schwarz-weißen Clown. Also wirklich brutaler Film, aber low budget. Gab es dann halt auch im Cineplex in Reutlingen im Kino für 2 Tage und habe ich gesagt, so, ey, da müssen wir rein. weil ich das einfach auf der Leinwand sehen will, diesen Schmarrn eigentlich. Also mehr ist es nicht, aber ich liebe den Film irgendwo trotzdem. Jetzt ist gerade ein bisschen Winterloch, jetzt ist eh ein bisschen schwierig, aber guckt, es gibt immer irgendwas, gerade dieser Nazi-Film mit der Jüdin, den du angesprochen hast. Ich habe den Titel gerade vergessen. Das ist ein kleiner Film.
Ich habe den in den großen Kinos nirgends gefunden.
Ja, das dachte ich mir schon fast. Und da muss man auch einfach ein bisschen vielleicht vorbeischauen an den großen Ketten wie Cinemax, Cineplex und CineStar. Ja,
die hatten den gar nicht.
Genau, ja, die haben in letzter Zeit eh ein ziemlich schlechtes Angebot.
Also Cineplex hatte Poor Things auch gar nicht.
Ja, das wundert mich komplett, weil der Film wird generell nicht nur von so, ich sag mal, künstlerischeren Menschen hochgepriesen, der wird ja von allen Seiten hochgepriesen und ist auch eigentlich der nach Oppenheimer der größte Favorit bei den Oscars und dass der da nicht gezeigt wird, das wundert mich auch. Aber wie gesagt, da muss man an den großen Ketten vielleicht ab und zu mal ein bisschen vorbeischauen.
Ja, ihr habt ja in euren Orten auch Kinos,
genau,
die wirklich zum Großteil ums Überleben kämpfen. Also wir zum Beispiel in Metzingen, das Kino wurde jetzt 2 Jahre verlängert, aber es ist echt immer extrem auf der Kippe.
Genau, genau.
Diese Kinos sind aber irgendwo, da kommen die Filme später und kommen nicht alle Filme an, aber sie sind halt echt billiger. Na, also da war ich jetzt in Poor Things, da war Rabatt wegen 2 Jahre Verlängerung.
Ah, du warst in Metzingen?
In Metzingen mit Emmanuel für 2 Euro. So, sexy.
Ja,
ich war für 4,50, war ich in Bad Urach, 2. Mal mit Sarah in Der Junge und der Reiher. Wir haben beim Rückfahren sind wir fast krepiert tatsächlich. Da stand eine Frau, wo man 100 fahren durfte, einfach mal ohne Licht quer auf der Straße.
Ach du Scheiße.
Einmal geübt für einen Film, wenn man mal irgendwie gegen Baum fahren muss oder so. Ich weiß, sie hat, glaube ich, geschrien, sogar so leicht ins Lenkrad gegriffen, ich Vollbremsung gemacht. Geile war, direkt hinter uns ist Polizei gefahren.
Ei,
und Polizei hat sich die Frau geschnappt und rausgeholt.
Das hoffe ich.
Es ist lebensgefährlich, was
natürlich,
die dumme
natürlich, also
Person da macht.
Ohne Licht auf der Straße, das geht
du
gar nicht.
Du kannst nicht auf der Gegenspur.
Ich gehe mal davon aus, das Warndreieck war auch nirgends.
Nee, also da war Stau. Also richtig heftiger Stau und die wollte den Stau umfahren. So, dann wäre fast Der Junge der Reihe mein letzter Kinofilm geworden.
Ja, wäre ein guter Kinofilm geworden, immerhin.
Ja, aber ich fand ihn in Originalsprache besser.
Ja, ja, genau. Also ich habe da ein bisschen ich habe den nicht auf Deutsch angesehen. Ich habe den Trailer angeschaut auf Deutsch und auf Englisch, Japanisch. Ja, also japanisch klang da schon geiler.
Ich finde auch, wir können auch jetzt gleich starten eigentlich, ja, wenn wir schon beim Thema sind. Ja, ja. Beginnen wir mit der Junge und der Reihe.
Genau.
Ja, also wenn ich die Version vergleiche, um mal ganz oberflächlich zu bleiben, fand ich genau das Original besser. Natürlich so coole Aussagen wie als Machito seine Hand am Türgriff hat und der Vater auf ihn zurennt, mit seiner Mutter, ja, sozusagen.
Genau.
Dann kommen diese Wellensittiche da raus und dann schreit der Vater irgendwie, Machito ist ein Wellensittich geworden. So, das ist lustig auf Deutsch. Das ist nicht lustig, wenn du es in Originalsprache hörst.
Ja, im Original.
Das sind schon so Sachen. So Gags sind dann schwieriger.
Das hätte ich auch gemeint, können wir gleich mal dran anschließen, dass der Film an sich echt kaum Comedy-Elemente hatte. Also im Original, das war alles sehr, ich will nicht sagen kalt, weil es war schon ein schöner Film, schön zum Ansehen, schön zum sich einfach reinfühlen. Das hat irgendeiner mal gesagt, Ghibli-Filme, das stimme ich voll zu, sind für mich auch Filme, da kann man sich irgendwie reinlegen. So, die sind so schön gezeichnet, so schön animiert, da will man sich einfach nur reinlegen. Aber, was ich jetzt sagen wollte, das die ganze Spannung und das Feeling von dem Film, das war schon ein bisschen bedrückend, weil da auch sehr ernste Themen teilweise behandelt wurden.
Ja, ich glaube, wenn dann so Situationskomik, also ich meine, als soll man vielleicht erstmal zusammenfassen, worum es geht, bevor wir hier in Szenen reinspringen?
Ja, lass es kurz machen. Also die Story kann ich ja mal anfangen. Wenn
ich kann dich korrigieren.
Ich erinnere mich nicht ganz genau an die ganzen Details, aber ich kann ja mal anfangen, dann kannst du einfach mal sagen, wenn da noch was fehlt. Also es geht um Machito, das ist der Hauptcharakter, das ist ein Junge, ich hätte jetzt gemeint so was, 12, 13 Jahre alt, sowas um den Dreh. Die Story spielt während dem Zweiten Weltkrieg. Der Vater, der produziert Flugzeugteile für Bomberjets, für Kriegsflugzeuge, genau. Und eines Nachts kommt es dazu, dass das Krankenhaus, in dem sich Machitos Mutter befindet, abbrennt. Und Machitos Mutter stirbt dadurch. Und der wird auch heftig traumatisiert deswegen. Hat auch die ganze Zeit Albträume von ihr und keine Ahnung. Lange Rede, kurzer Sinn. Machito und sein Vater, die ziehen dann von Tokio aufs Land zur Schwester der Mutter, die der Vater dann entschließt zu heiraten.
Logischer
so als,
Schluss,
als,
ja.
Ersatz.
Sieht ja auch gleich aus wie die Mutter.
Sieht das gleich ist das aus, genau, das war auch so ein Punkt im Film. Und auf dem Ländle, neben der Hütte oder neben dem Haus, das war ja keine Hütte, das war eine Villa, das war ein ganzes Areal, wo die gewohnt haben, befindet sich auch ein Turm. Und da ist auch die ganze Zeit dieser Reiher, der mit Machito redet und ihn auch anfangs angreift die ganze Zeit. Und der führt ihn irgendwann in diesen Turm. Und
weil er ihm sagt, dass seine Mutter nicht tot wäre, sondern dass,
genau, dass die sich
er
dort befindet.
Mutter, genau.
Und durch diesen Turm betritt Machito mit dem Reiher dann eine Art Parallelwelt, eine Jenseitswelt, könnte man vielleicht auch sagen, eine Geisterwelt in irgendeinem Sinne auch. Was genau es ist, wird nie erklärt, ob es jetzt wirklich das Jenseits ist oder einfach nur an eine andere Dimension.
Es ist so eine Mischung aus Lebenden und Toten.
Genau,
irgendwie.
Genau.
Also leben Tote und Lebendige.
Genau.
Tote, das sind solche Leute, die sind komplett schwarz und da sieht man nur so die Augen.
Genau, ja.
Aber die spielen keine große Rolle, die Toten.
Nee, und in dieser Parallelwelt, da gibt es, wie gesagt, genau, die Toten, da gibt es die lebenden Charaktere, von denen ein paar auch den Charakteren aus der, ich sag mal, realen Welt, wo Machito herkommt, sehr ähnlich sind. Dann gibt es Magierinnen und Wellensittich-Soldaten, die Machito essen wollen. Und
oh, das ist die Komik, finde ich.
Das war die Komik, das war schon ein funny Moment.
Also, irgendwie hieß, ich glaube, dass sie gedacht haben, in dem Haus, da ist die Mutter. Dann geht er in das Haus rein, dann ist ihnen da so aufgereiht, diese Wellensittiche mit Messer und Teller, die ihn dann essen wollen
und
schmeißen ihn so auf den Tisch drauf.
Genau,
um ihn zu
und die schauen ihn erstmal mit ihren riesigen Glubschaugen an und sagen so, ja, die Mutter ist hier, komm doch rein. Und dann wollen die den letztendlich einfach nur essen.
Also er sucht sozusagen die Motivation, in diese Welt zu gehen. Für Machito ist es, die Stiefmutter zu finden, die dort ihr Kind gebären will. Sozusagen sein Bruder. Die haben aber eigentlich immer ein schlechtes Verhältnis und können sich eigentlich nicht wirklich leiden.
Genau.
Und die sucht er dort.
Genau.
Und dort trifft er zum Beispiel dann auch auf die kindliche Version seiner Mutter oder von einer Oma, die bei ihm wohnt, die aber nicht seine Oma ist, trifft er die junge Version, die irgendwie so ein bisschen Abenteurerin ist.
Genau, genau.
Und
die hat ihm auch dann mal aus der Patsche geholfen, als er irgendwie von was war es, Störchen angegriffen wurde.
Ja, es ist schwierig.
So.
Und am Ende bricht diese Welt zusammen, weil so ein Konstrukt von Bauklötzen zusammenfällt,
genau,
der irgendwie die Welt zusammenhält.
Klingt sehr abstrakt, ist es auch, aber es war schon.
Es ist toll, cool, ja, aber es ist schwierig.
Cool.
Das merkt man schon beim Nacherzählen, man labert, weil man nicht genau weiß, was ist der Hauptkern der Handlung.
Genau.
Worum geht's? Was?
Ja, also wir sind auf jeden Fall mit mehr Fragen rausgekommen als davor.
Und das sagt auch das Echo im Internet. Also
die
Leute wissen nicht genau, was einem da gesagt wird.
Genau, es ist auf jeden Fall einer, wenn ich das so sagen kann. Du hast ja, das ist dein erster Ghibli-Film? Fragezeichen.
Ja.
Ja, das ist auf jeden Fall einer von Miyazakis abstrakteren Filmen, hätte ich auf jeden Fall gemeint. Also das geht auch nochmal über die Schiene Chihiros Reise ins Zauberland oder Spirited Away auf Englisch. Der war auch ziemlich abstrakt, weil ich auch, glaube ich, da mal gelesen habe, dass der ohne Drehbuch gemacht wurde. Da ist man einfach mal drauf los. Der da ist aber, legt nochmal eine Schippe drauf. Nicht im negativen Sinne zwingend, könnte aber für Neulinge gerade im Ghibli-Bereich abschreckend wirken. Bin ich froh, dass es bei dir nicht so war.
Der Neue?
Der Neue, genau. Ja. Bin ich froh, dass es bei dir nicht so war, aber es ist schon sehr,
ich finde das
abstrakter Film.
Besser, wie zum Beispiel jetzt Wish, das ist ja so ganz klar und eindeutig.
Wish.
Nicht so interessant. Also ich finde es schon cooler. Das Problem ist halt, dass da immer neue Fragen aufgeworfen werden im Film,
genau,
der bis zum Ende nicht beantwortet werden. Die Legitimation, warum es diesen Turm gibt, ist extrem schwach. Der war einfach, die einen sagen, der ist vom Himmel gefallen, die anderen sagen, der war seit Anbeginn der Zeit da.
Genau, und dann gibt es noch die Dritten, die sagen, der Opa hat ihn gebaut.
Genau,
und
wer Recht hat,
weiß man nicht.
Ja, der Opa will ja dann, dass Mahito sein Nachfolger wird und mit seinen eigenen Bauklötzen aufeinander stapelt und somit das Gleichgewicht der Welt.
Ja, genau, dieser Opa, dieser alte Typ, der da in dieser Parallelwelt diese Bauklötze da kontrolliert, das ist auch quasi, könnte man sagen, der Gott der Welt, der guckt, dass die Welt ausbalanciert bleibt und dass sie eben nicht zusammenbricht, wie es am Ende leider dann doch passiert.
Genau, weil der Wellensittich-König eigentlich Anspruch auf die Nachfolge erhebt und er kriegt es dann, weil er kein reines Herz hat, kriegt er diese Steine nicht aufeinander.
Genau.
Und dann nimmt er seinen Säbel und zerschneidet den Tisch und dann fällt sozusagen die Welt in sich zusammen.
Genau.
Ja. Am Ende können die sich alle noch zurückretten in unterschiedliche Zeittüren. Da ist so ein Riesenraum
genau,
in dem Turm
genau,
mit Türen. Und dann geht jeder in seine Zeitschiene zurück.
Ja, das war auch ein.
Und da ist es emotional. Wenn die Mutter in die Zeit zurückgeht, wenn er sagt, wenn du da reingehst, dann stirbst du. Dann sagt die aber, ich muss dich noch gebären.
Ja,
das ist sehr toll.
Das ist, habe ich gerade auch wieder Gänsehaut.
Ich
also
auch.
Das ist echt ein süßer Moment gewesen. Und traurig und schön. Wirklich toller Film.
Das ist halt das Schöne. Ich meine, klar, man kann von diesen Klassikern halten, was man will, wie Faust oder so, aber dieses Gefühl, was er gesagt, er sucht das Gefühl, dass alle Gefühle gleichzeitig miteinander vereint und ich finde, das ist das, was Gänsehaut macht. Das schafft der Film schon.
Ja.
Es ist nur schwierig, jetzt über ihn zu reden, weil er eben keine Klarheit hat, was entweder toll sein kann oder jetzt wirklich ein Kritikpunkt am Film, dass er eben nicht auflöst. Er löst auch zum Beispiel diesen Stein, der da die Welt symbolisiert, nicht auf.
Ach, dieser schwebende,
orange-braune Stein.
Ja, okay.
Der dann ja irgendwie zerbricht.
Ja, der zerbricht dann auch, wenn die Welt zerbricht.
Ja, genau.
Du, also ich habe mir da ein paar Videos angeschaut auf YouTube, paar Theorien. Das ist ja alles wirr und ausführlich und riesig. Da gibt es Theorien von, es passiert einfach, weil es passiert, bis hin zu ganz tiefgründigen Theorien. Das ist ja, haben wir schon angesprochen, vorerst der letzte Ghibli-Film, auf jeden Fall der letzte Miyazaki-Film. Miyazaki ist der Main-Typ von Ghibli, der Regisseur auch von den meisten Filmen, von den meisten guten wenigstens. Und da geht man dann davon aus, dass der junge Mahito, der hat nicht wirklich, das wäre zum Beispiel ein Kritikpunkt, wenn man die Theorie nicht im Hinterkopf beachten würde. Mahito hat jetzt nicht wirklich einen ausschlaggebenden Charakter. Würdest du mir da zustimmen?
Ja.
Das ist ja eigentlich nur so ein bisschen eine Hülle.
Ja. Das habe ich mit Sarah auch gesagt, wo wir im Kino waren, dass das so eine Hülle ist. Durch die sozusagen der Zuschauer
die Welt erlebt. Genau, durch diese Theorie wäre das dann nämlich so, dass der Zuschauer sich dann umso besser hineinversetzen kann als dieser reisende, betrachtende Charakter. der alte Opa, der die Welt kontrolliert, wo am Ende alles zerbricht, ist dann Miyazaki, der quasi damit aussagen will, ich habe alles erschaffen, das ist alles durch mich gewesen, ich brauche einen Nachfolger, aber der Nachfolger will nicht. Das ist ein bisschen so Family Drama mit seinem Sohn, weil der Sohn hat es versucht, aber Miyazaki mag seine Filme überhaupt nicht.
Da finde ich aber die Auflösung ganz gut, also weil er will ja zurück in seine Welt.
Genau, genau.
Finde ich eigentlich cool gemacht.
Ja, so. Und das soll dann auch ein bisschen symbolisieren, dass er quasi damit sagen will, Leute, es ist wahrscheinlich vorbei, es ist ziemlich sicher vorbei, aber seid nicht traurig, dass es vorbei ist, sondern seid glücklich, dass man so viele Erinnerungen sammeln konnte.
Das sieht man ja daran, dass am Ende, wenn die diese Tür durchgehen, das heißt, wenn du einmal durch die Tür zurückgehst, kannst du nie wieder in die Welt zurück.
Ja, genau.
Und die Sache ist ja, deswegen ist damals dieser Onkel auch in den Turm verschwunden, weil er halt nie wieder zurück konnte. Wenn er das vielleicht auch ist, der alte
Mann,
wer weiß. Mensch. Auf jeden Fall, wenn Mahito wieder zurückgeht durch die Tür in seine Welt, fliegen ja die Wellensittiche hinterher.
Genau.
Und das kann sozusagen ein bisschen für die Erinnerungen stehen.
Ja, ja, ja. Generell sehr viele Vögel in dem Film.
Ja. Und der Reiher ist ja auch skurril. Das ist ja irgendwie kein anmutiges Wesen oder so. Das ist eigentlich ein Typ in einem
Reiher-Kostüm.
Kostüm. Oder?
Also ist, der Reiher ist schon Teil von ihm, aber der versteckt sich irgendwie nur in dieser Reiher-Fassade.
Genau, und wird aber auch nicht thematisiert.
Wird
warum
auch nicht wirklich thematisiert, so ja.
Also abschließend für dich, Guckempfehlung, ja, nein?
Auf jeden Fall, Riesenguckempfehlung, gerade auch als Ghibli-Fan. Wie gesagt, ist einer der abstrakteren von ihm, wenn nicht sogar der abstrakteste. Aber hätte ich persönlich auch gesagt, einer seiner besseren von Miyazaki, von Ghibli generell. Auf jeden Fall der beste, der in den letzten, sagen wir, 10, 15 Jahren rausgekommen ist.
Krass. Ich kann jetzt nochmal aus einer Perspektive drauf gucken von jemandem, der... Nein, ich habe mich nicht dem verschlossen, aber ich habe nie einen Grund gefunden, diese Filme zu gucken. Weil ich halt Fokus auf andere Art von Filme habe. Und ich war positiv überrascht. Also ich fand es toll, vor allem, was wir jetzt nicht so angesprochen haben, diese Ruhe. Diese Ruhe in dem Film. Das ist nicht überladen mit Konversation. Das finde ich toll, dass man irgendwo auch entspannen kann.
Ja.
Ne?
Ja, ja.
Da schießt jemand auf jemand anders und man hat Angst, dass irgendwie die Hauptperson stirbt oder so. Es hat eine gewisse Ruhe, eine gewisse Ausgeglichenheit, was ich so nicht kenne außerhalb. Also ich finde, auf jeden Fall sollte man gesehen haben. Ich weiß nicht, ob das irgendwo in kleinen Kinos noch ausläuft oder so. Müsst ihr mal gucken und es wird ja bestimmt auch irgendwo verfügbar sein danach.
Ja, bestimmt, bestimmt.
Und wenn ihr drin wart, schickt uns gerne per DM auf Instagram irgendwie von euch irgendwie, wie fandet ihr? Ihr könnt es auch kacke gefunden haben. Ist es interessant, miteinander drüber zu reden?
Kann man auch, ja, ja. So, mit welchem wollen wir denn weitermachen?
Gehen wir nach Deutschland oder gehen wir...
Ich würde sagen, gehen wir nach Deutschland.
Ich würde auch sagen, das Beste zum Schluss, ne?
Ja, ja, genau.
So, das Beste kommt noch. Der neue Til Schweiger, der im November und Dezember in den deutschen Kinos lief, hat, glaube ich, 50.000 Zuschauer nur eingespielt aufgrund der kurzen Spielzeit, genau, muss man auch sagen, war nicht in allen Kinos verfügbar. Ich gehe davon aus, der Film wurde ein bisschen gecancelt. Weil er, glaube ich, nicht schlechter war wie die Filme davor. Die Filme Klassenfahrt, die Hochzeit, die wollten ja eigentlich einen dritten Teil machen. Wo man aber auch sagen muss, das sind keine Filme, die aus 100% Schweigerhand sind. Das sind Adaptionen von dänischen Originals gewesen. Also die Klassenfahrt und die Hochzeit, die hatten aber ganz okaye Besucherzahlen. Ich glaube, die Klassenfahrt eine knappe Million, eine Million Zuschauer. Das ist für einen deutschen Film eigentlich sehr gut. Dann gab es ja nochmal den Flop, das waren glaube ich 90.000, das Ende der uns bekannten Welt. Da ging es um bipolare Störung, den ich eigentlich übel geil fand, aber der halt einfach nicht gut ankam. Und jetzt das Beste kommt noch. Für dich was Untypisches anzugucken.
Für mich was sehr Untypisches. Ich stehe ja dem deutschen Film relativ kritisch gegenüber. Ich weiß, dass es gute Sachen gibt. Ich finde, es sind aber deutlich zu wenige. Und gerade so Til Schweiger wäre jetzt eigentlich normalerweise nicht so meine...
Nicht dein Go-To.
Nicht mein Go-To. not my cup of tea. Aber ich muss sagen, hat mich dann doch relativ positiv überrascht. Also es war für mich kein Meisterwerk, das war für mich so ein mittelmäßiger Film, aber trotzdem, ich habe es mir viel schlechter vorgestellt. Ich hab gedacht, das wird ein Sauhaufen wie sonst noch was, aber ja. War okay.
Das Thema halt auch ernster war, wie viele anderen Schweiger-Filme. Es ist auch eine Adaption tatsächlich aus dem Französischen. Das Original ist ein französischer Film, der ist Anfang 2020 angelaufen und halt versandet aufgrund von Corona. Das hat dann Schweiger adaptiert. In dem Film geht es um, ich kenne den Namen noch, Felix, glaube ich.
Okay, da bin ich leider raus.
Der ist sterbenskrank. Der ist, glaube ich, eine Treppe runtergefallen zu Hause, als die Handwerker da waren. Durch so einen Slapstick-Moment fällt er irgendwie runter, muss dann zum Arzt, hat seine Versichertenkarte aber nicht dabei und nimmt dann die von seinem Kumpel, der irgendwie Professor ist und extrem renommiert. Der geht dann auch, das habe ich im Podcast gehört, barfuß da rein, als Hommage an seinen Film Barfuß. Ja. Er sagt, es wird extrem viel geklaut im Film und er klaut sich halt am liebsten selber. Oder gibt Hommage an seinen alten Film. Und dann kommt halt raus, dass er sterbenskrank ist. Das will er seinem besten Freund erzählen. Es kommt aber so dem dann so vor, dass nicht der beste Freund krank ist, sondern, nee, das, was war das nochmal?
Also er hat die Karte von seinem Freund genommen und irgendjemand kommt dann Tage später zum Freund in der Arztpraxis zu ihm und sagt dann so, hey, ich hab die Scans gesehen, es tut mir so leid, du hast nur noch, 6 Monate zu leben.
Ja.
Genau, und er weiß ja, warte mal, das war ja gar nicht ich, der beim Arzt war, das war ja mein Kollege, mein Freund, wie bringe ich das dem jetzt rüber? Und dadurch...
Jeder denkt, der andere wäre sterbenskrank.
Genau, das ist so der grobe Gedanke dahinter, genau.
Ja.
Und dann will es der eine dem anderen auch nie wirklich sagen, weil der Moment immer unpassend ist und dann geht man halt zusammen auf so einen Letzte-Wünsche-Trip. Also genau. Da.
Wo aber der Felix denkt, dass der andere stirbt und er will dem nochmal das schönste
Leben machen. Genau, er will das dem machen. Obwohl, und er macht das eigentlich nur mit, um ihm nochmal schöne Erlebnisse zu geben.
Genau. Und weil er Angst hat, es ihm zu sagen.
Ja? Und weil er Angst hat, es ihm zu sagen.
Weil ich meine, wenn ich es ja schon nicht im ersten Moment sage, fühlt er sich ja betrogen, egal wann ich es danach sage.
Genau, so ist es.
Und als er es ihm sagen wollte, ist der andere zusammengebrochen.
Ja.
Weil er Angst hatte, dass er vor seinem Kind stirbt und so weiter, hat dann so einen Anfall bekommen irgendwie.
Ja, ja.
Was ich jetzt nicht so gut geplayt finde, aber insgesamt finde ich es eigentlich nicht schlecht gespielt. Ich finde gerade den Co-Star gut. Also der beste Freund von Schweiger.
Der beste
Schweiger.
Freund, ja, ja. Den fand ich auch wirklich gut. Den fand ich gut.
Ja.
Und
ich finde aber auch nicht, dass Schweiger ein schlechter Schauspieler ist. Das ist so eine Sache, die man, glaube ich, halt hin und her spricht, mal gehört hat und weitergibt. Ich glaube, dass die wenigsten Leute, die sowas sagen, das wirklich untersucht haben. Also ich finde, er spielt halt immer ähnliche Typen. Ein Draufgänger, ein Cooler, ein Frauenheld, in die er sich halt immer reinschreibt.
Ja, ich finde, bei Schweiger ist manchmal das Problem, was mich immer ein bisschen schnell ist, wenn er nicht so richtig den Mund aufmacht und dann
redet er die ganze Zeit so. Ja, ich finde es gut,
aber
weil es macht ihn einzigartig.
Macht ihn einzigartig, kann man davon halten, was man will, aber muss ich auch zugeben, in dem Film ist es mir jetzt nicht so extrem aufgefallen wie in anderen früheren Produktionen.
Ja.
Was ich auch noch rausstellen will, positiv rausstellen will, ist tatsächlich die Kameraarbeit, die Cinematography. Ich fand vom Look her allein, Story, wie gesagt, kann man halten von was man will, aber vom Look her war der schon geil, muss ich sagen.
Ja.
Auch gerade die Szene in Österreich, wo dann auf einmal österreichische Ärzte Englisch sprechen, das war wiederum ein bisschen seltsam, aber... Aber nee, die Szenen sahen schon in den Bergregionen sehr, sehr schön gefilmt aus.
Und der Film hat es auch wirklich geschafft, dass am Ende des Films stirbt er dann auch.
Ja.
Und er hat seinen besten Freund, also der beste Freund verliebt sich in eine Frau und traut sich nicht, sie anzusprechen. Und er hat ihm noch so ein...
Ja, so eine Art.
Es toucht mich schon, weil ich flenne gerade fast. Hat dann seinem Freund so einen Brief hinterlassen, was ihn dann ermutigt hat,
diese Frau anzusprechen.
Oh mein
War
Gott.
Schon süß.
Seine
ja,
irgendwie
also,
so, weiß nicht... Hat die bei dem Sport gemacht oder so?
Ja,
wir hatten schon eine Connection, aber er hat sich halt nicht getraut.
Ja, der war bei ihr in irgendeinem, was war denn das, Yoga-Kurs?
Ja,
ich
genau.
Ich weiß es nicht mehr.
Und
aber
das finde ich so toll, dass der Tote es schafft, dem Lebendigen das Leben zu zeigen. Das, ja, finde ich, ist ein Aspekt, was ich wunderschön finde an dem Film. Die Umsetzung ist manchmal ein bisschen klischeehaft.
Ja,
ne?
Ja, ja,
auch
natürlich.
Dieses gewollte Englisch in Clubs, in denen die gehen und so weiter.
Ja, ja, gerade so in Berlin, wenn der Barkeeper Englisch spricht oder, ja, die Ärztin in Österreich Englisch spricht, da denkt man sich so, muss jetzt nicht unbedingt sein, aber insgesamt muss ich sagen, okayes Ding, doch.
Ich würde es gerne nochmal angucken, um wirklich zu wissen, wie ich es finde, weil ich bin schon gespalten irgendwo. Manches Slapstick-Sachen finde ich ein bisschen zu viel. Also am Anfang zum Beispiel, da sitzt der Kumpel in so einem Cabrio und streitet sich mit einem jungen Mann irgendwie. Das finde ich viel zu lang gedreht, viel zu viele Wortwitze, ja, verballert, ja, ja, auch.
Es fangen ja auch in dem Film oft, wenn ich mich noch richtig erinnere, oft Szenen an, wo Felix bzw. Till Schweiger irgendwo, yes, im Hintergrund steht und pisst. War das zweimal, war das dreimal?
Stimmt, ich weiß es nicht. War das das, dass er extrem viel gepisst hat?
Ja, ich glaube, das war, dass er extrem viel gepisst hat. Und das war dann auch so ein Ding, wo man sich so denkt, ach, Leute, ja, muss jetzt nicht sein. Aber ja, ja.
Das sollte sowas Unangepasstes halt darstellen.
Ja,
ne?
Ja. Vielleicht lag es auch an der Krankheit, wer weiß.
Ja, da merkt man auch immer im Verlauf des Films, dass es ihm immer schlechter geht. Ne? Ich fand es gar nicht so schlecht, weil ich finde, es hat in mir schon eine Reflexion ausgelöst über das Leben, über den Tod, über wie ich leben will. Ne? Dass das Leben auch irgendwo zelebriert gehört und nicht in Schachteln, Schuhkartons und in Grenzen. Ne? Also ich meine, ich bin das generell sehr, sehr frei irgendwie. Ich habe eine Idee vom Leben, dass ich vielleicht auch nicht immer genau wissen will, was kommt, sondern halt leben möchte. Und ich finde, das hat der Film irgendwie nochmal verstärkt irgendwo. Auch wenn ich es nicht immer perfekt umgesetzt finde. Aber ich finde Ideen und die Denkanstöße finde ich gut.
Ja.
Halt im Humor, den Humor finde ich irgendwann ein bisschen eingefahren, weil es gibt so viele Schweigerfilme und es ist immer ähnlich. Dann dieser Pipi-Kaka-Humor finde ich ganz schlimm.
Das
den hat er extrem drin in seinen Filmen.
Das finde ich schrecklich. Das ist so die dümmste Art von Humor,
ja,
die es gibt.
Auf jeden Fall. Und das muss ich sagen, das finde ich nicht so geil. Aber halt, wie du gesagt hast, die Kamera, das Color Grading, es sieht einfach geil aus.
Ja, es sieht wirklich qualitativ aus.
Und dann sagen auch viele immer, dass Schweigerfilme irgendwie Schweigerfilme aussehen. Da hat er gesagt in einem Podcast, dass er das eigentlich gut findet, weil er sozusagen so in Deutschland so ein eigenes Genre hat. Er meint auch, er macht keine Komödien, er macht Filme über Krankheitsbilder. Wenn man mal die Filme durchgeht, bis auf Coco, weil es sind ja alles Filme über gewisse Krankheiten, über psychische, seelische,
stimmt,
Krankheiten gemacht.
Stimmt.
Oder halt jetzt physisch. Oder Klassenfahrt Hochzeit ja nicht. Da geht es nur ein bisschen um Lachen um jeden Preis. Also finde ich schon so. Und ums Älterwerden, Erwachsenwerden, Jahre kommen. Aber ich finde den Film eigentlich einer der besseren. Ich würde die schon ins obere Mittelfeld der Schweigerfilme einordnen.
Ja, ich habe tatsächlich, wie gesagt, ich habe ein paar angesehen von Schweiger, die waren Katastrophe, wirklich schrecklich. Also Klassenfahrt ist für,
ja,
mich einer der schlimmsten Filme, die ich generell angesehen habe. Dann habe ich auch natürlich ein paar Filme angesehen mit ihm, Kokowé und was auch immer.
Kokowin. Aber das fand ich immer geil als Kind. Ich finde, Kokowin ist ein Film, den kannst du gucken, wenn du sagst, ich will jetzt keinen Anspruch, gar nichts, bisschen unterhalten werden.
Ja.
Dann, finde ich, kann man das sehr gut angucken.
Oder Honig im Kopf. Also da sind schon okay, also gute Filme auch dabei. Honig im Kopf war ein starker Film, finde ich. Und den würde ich auch so im oberen Mittelfeld einordnen, von denen, die ich angesehen habe.
Wir müssen mal die ganz alten gucken. Also was ja auch sehr erfolgreich war, Kein Ohrhasen, Zwei Ohrküken. Das ist ja so ein Ding, das ist halt ultrasexuell.
Also ultrasexuell?
Abartig. Also ich habe noch so Sachen im Kopf. Da hat mein Vater, glaube ich, uns verboten, das weiterzugucken. Da war so ein Typ, so ein Professor oder so, war vorne am Pult und hat so ein Bild gezeigt. Mit dieser Frau habe ich heute Nacht geschlafen. Und dann kriegt er Applaus vom Saal und so. Ich habe mir gedacht, Alter, was?
What?
Wie, was? Und lauter so komischen Stuff. Das ist schon sehr sexuell. Was sonst noch richtig gut sein soll, ist Knocking on Heaven's Door. Das ist ein uralter Film.
Ja, guck,
von
den habe ich zum Beispiel nicht angeschaut.
Genau, der ist auch prämiert. Der ist, glaube ich, was hat er gesagt, in Moskau sogar auf dem Lehrplan der Film Academy.
Damn.
Den muss ich mal angucken. Das will ich auf jeden Fall
sehen. Ja, den könnte man dann auch
zusammen
mal anschauen.
Und Manta Manta ist halt eine Klischee, also Klischeefilm.
Ja, ja, aber auch ein Ding, was man sich mal reinziehen könnte. Also ist ja nicht umsonst so im Hype in Deutschland. Gut, Manta Manta 2 war jetzt anscheinend, habe ich nicht angesehen, aber war.
Ja, der hat sich sehr gut verkauft, bis zu dem Punkt, wo halt dann diese Skandale kamen mit Gewalt am Set und so. Hat er ja auch zugegeben, dass er diesen einen geschlagen hat. Er ist in Therapie wegen Alkohol trinken. Aber er ist, also ich habe sowas gehört, da ich habe echt viel Vorbereitung. Wir reden ja auch schon ewig.
Aber wirklich. Die
Leute können überspringen, wenn sie wollen, das ist ja kein Problem. Also ich meine, die können vorspulen, wenn sie zu Poor Things wollen jetzt. Und er hat gesagt, dass er halt auch wegen Impulskontrolle und so in Behandlung ist. Und ich finde das eigentlich stark, was ich nur schwach finde, dass halt medial sowas nicht berichtet wird. Es wird, Spiegel hat ja ihn einfach nur kaputt geschrieben, ohne andere Leute zu Wort kommen zu lassen. Weil man muss auch bedenken, dass bei Produktionen, da hieß ja eine Atmosphäre der Angst habe geherrscht. Und wenn man jetzt mal guckt in die Berichte, also nach jeder Produktion geht da ein Team hin und lässt so Fragebögen ausfüllen, wie die Stimmung am Set war. Und der Durchschnitt war eine gute bis sehr gute Atmosphäre. Und dann ist es halt so, dass der Artikel halt nur mit Leuten gemacht haben, die es halt eben nicht gut fanden, was halt im Vergleich zu den anderen Teammitgliedern verschwindend wenig war. Und ich finde es einfach eine erbärmliche Presseleistung, gerade für jemanden, der auch Presse macht. Ich schäme mich dafür, bin ich ehrlich. So, also ich meine, da geht es nur darum, um Leute kaputt zu machen. Natürlich, aber ich muss es einordnen. Natürlich ist es schlecht, ist es scheiße, dass er denen ins Gesicht geschlagen hat. Natürlich ist Schweiger ein sehr impulsiver Mensch und es ist nicht okay. Aber jemanden dann so kaputt zu schreiben, ohne Gegenstimmen oder so zu Wort kommen zu lassen, überhaupt nicht zu fragen, finde ich einfach erbärmlich, bin ich ehrlich.
Das finde ich auch schwierig ein bisschen. Also,
Weil es gab eine Untersuchung am Set, wie bei jedem deutschen Film, und die war nicht auffällig. So, hat das jemand erwähnt? Nein, keine Sau. Und das finde ich einfach erbärmlich.
Ja. Gut, also Schweigerfilm. Empfehlung? Nicht Empfehlung?
Wenn man Schweigerfilme generell nicht mag, dann keine. Wenn man sie toleriert, dann... Es ist nicht so, dass man es gesehen haben muss.
Nee.
Aber wenn man sich mit dem Thema Tod oder so auseinandersetzen will, kann man es gucken. Ich werde es auch nochmal gucken, safe. Aber es ist ja eigentlich die Art von Film, die ich machen will. Nur halt ein bisschen anders, aber niemals besser wie Schweiger. Also, weißt du, was ich meine? Ich will nicht sagen, Schweiger ist schlecht, weil Schweiger ist einer der wenigen großen Player in Deutschland. Der Film hat halt ein paar Logikfehler. Bedient zu viele Klischees, glaube ich. Also, dass man da wirklich nochmal feiern geht in Partys, Frauen aufreißen, so, finde ich jetzt nicht so geil. So, also ich finde, da hätte man irgendwie so individuellere Lösungen finden können, um zu leben. Irgendwas, was der schon immer wollte, sich nie getraut hat oder so. Aber immer dann diese Feier-Party-Club-Schiene zu fahren, die besaufen sich, erleben dann verrückte Sachen. Was du schrecklich fandest, ist diese Restaurantszene.
Oh, das fand ich ganz schlimm.
Die fand ich okay zum Beispiel. Den Humor fand ich dann gut, das fand ich witzig tatsächlich. Ja, ein durchschnittlicher Film.
Ja, sehe ich auch so. Durchschnittsfilm. Ich fand den nicht gut, ich fand den nicht schlecht. Solides Mittelfeld. Für, was ich vielleicht sagen würde, für jemanden, der ziemlich offen an Filme generell rangeht und vor allem an deutsche Produktionen, kann man sich auf jeden Fall anschauen, wird man nichts falsch machen. Ob man den Spaß seines Lebens hat, ist, wird wahrscheinlich nicht passieren, aber kann man machen. Wenn man schon von Anfang an mit der Einstellung reingeht, Til Schweiger, als der größte Sack, den kann ich gar nicht leiden, dann wird der Film wahrscheinlich auch für die Person
nichts sein. So sollte man generell nicht an irgendwelche Dinge rangehen, außer man hat sie wirklich schon ein paar Mal angeguckt. Also ja. Ich glaube schon, wir haben in Deutschland ein paar Narrative, da sagen die Leute generell, was ist ein Arsch, haben aber nie beim Bohlen nie die Show geguckt,
ja.
haben beim
ja,
Schweiger ja. nie einen Film gesehen und das finde ich dann auch wirklich erbärmlich, wenn nachgeäfft wird, ohne dass man selber irgendwie sich eine Meinung drüber bildet.
Ja, finde ich auch schrecklich.
Können alle zum Spiegel.
Gut, das war Das Beste kommt noch, aber das Beste kommt jetzt. Jetzt reden wir noch kurz über Poor Things.
Poor Things.
Poor
da
Things.
War ich auch zweimal drin. Einmal original im Kinomuseum.
Im Museum waren wir beide, im Original, genau.
Geilster Saal, der
hier war. Mega, das Museum war das erste Mal.
Ne? Aber
ja, schon.
Gute Filme, guck mal ab jetzt da an, Alter.
Ja, ja, also fand ich schon sehr cool, das Kino. Und das zweite Mal, wo hast du den angeschaut?
In Metzingen.
In Metzingen, ah ja, genau.
Manuel für 2 Euro.
Wahnsinn, 2 Euro.
Hammer,
das
ne?
ist halt schon...
Ha, ja.
Wow.
Wo meine ehemaligen Nachbarn getroffen war. War ein toller Abend. Willst du zusammenfassen?
Poor Things. Ich versuch's, weil das auch schon wieder ein ziemlich abstraktes Ding.
Komplex.
Es ist schwierig, also wir sind nicht blöd. Es ist schon eine Weile her, dass wir die angesehen haben, aber es ist auch wirklich schwer, die Filme zu zusammenzufassen. Tage. Versuchen wir es mal. Also es geht um Bella. Den Nachnamen habe ich leider jetzt vergessen, aber ist auch gar nicht so wichtig. Bella, gespielt von Emma Stone. Und die ist quasi das Projekt von Gottfried oder auch kurz einfach nur God, gespielt von Willem Dafoe. By the way, Willem Dafoe, ich liebe den Typ. Also ist mein Lieblingsschauspieler, ist absoluter Knaller. Und das Experiment ist folgendes. Und zwar hat Bella, oder wie sie davor hieß, ich glaube Victoria oder so, hat sich umgebracht, hat sich von der Brücke geworfen und ist dann klinisch tot gewesen. Aber das Hirn hat dann doch noch irgendwie weitergemacht?
Nee, also es war so, sie war schwanger.
Ah, war schwanger. Und sie war tot, aber das Baby das Baby hat überlebt. Und er hat dann quasi, also dieser Gottfried, hat dann quasi das Baby rausoperiert und
hat das Gehirn von dem Baby in das Kopf der Frau gesetzt.
So nämlich. Und das klingt jetzt schon übel abgefuckt, ist auch eine komplett abgespacede Idee. Aber
wir können es ja mal ganz kurz zusammenfassen und diese Frau lernt dann sozusagen die Welt kennen
und
wird dann auch geistig älter, gerade was man merkt,
umso
mehr Bücher sie liest tatsächlich, wird sie dann immer erwachsen und irgendwann reifer. Was ich auch so geil finde, die geht dann auch fort mit diesem, ich weiß gar nicht, wie der heißt, mit so einem Charmeur irgendwie um die 50.
Gespielt von Mark Ruffalo, genau, ich habe jetzt seinen Namen auch vergessen.
Genau, und das Geile ist, die entwickelt sich dann, also er nimmt sie mit als... Naja, wenn man ehrlich ist, als minder entwickeltes Sexobjekt.
Ja.
Kann man so, ist so. Ist auch ein riesen Arschloch, die Figur.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ganz, ganz nice gespielt, finde ich.
Ja.
Und sie entwickelt sich über ihn in der Zeit. Also er nimmt sie in der Abhängigkeit mit und ist dann später abhängig von ihr und landet ja auch in der Gummizelle. Später.
Genau, er zerbricht dann förmlich an ihr.
Genau.
Und ich fand es eigentlich genial, dass der größte Casanova, der so tut, als wäre ihm alles egal und er kann jede kriegen, die er will, an dieser Bella zerbricht. Das fand ich sehr cool. Übrigens als kleine vielleicht Vorwarnung für die Leute, die den Film anschauen. Es gibt sehr, 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 sehr viele Sexszenen. Also damit habe ich wirklich nicht gerechnet.
Ich glaube... Ich habe das mal gegoogelt, wie lange das ist. Es gab 3 Minuten insgesamt.
An Sexszenen?
Aha.
Bloß. Der Film hat doch 2 Stunden gedauert oder 2 Stunden irgendwas.
Ja, also ich meine, man erinnert sich an Sexszenen aber auch besser wie an
true.
Jemand schmiert sich ein Marmeladebrot oder so, ne?
True.
Das ist ja
also
schon was.
3 Minuten ist trotzdem ein Stück.
Essentielles,
ne? Ist trotzdem ein Stück.
Die haben es aber verteidigt. Der Film bräuchte das, haben die gemeint.
Ja,
Für die Entwicklung von Bella.
Weiß ich nicht. Also es gibt da zum Beispiel, darauf können wir gleich zu sprechen kommen, es gibt da diese eine Szene im zweiten Drittel, hätte ich gemeint, wo sie nach Paris kommt. Und da ist es halt schon, da passiert es halt schon sehr oft. Und da hätte ich auch.
Ne, das ist ihr Job, ne?
Das ist halt, ihr Job dann irgendwo. Aber da hätte ich mir dann auch so gedacht, so, ich meine, cool, ich habe nichts gegen die Szenen in den Filmen. Aber so 3, 4, 5 weniger hätten dem Film, glaube ich, schon
ja,
gut
ich glaub,
getan.
Ja, was da ein bisschen dazugehört, sie entwickelt da ja eine unterschiedliche Haltung. Also auch die Haltung zu Sex entwickelt sich ja.
Ja, ja,
am Anfang ist sie noch so völlig unbedarft und so weiter und dann versucht sie aber jegliche kranke Abarten davon kennenzulernen durch diese Kunden. Und das ist vielleicht noch so ein Dreh, also da geht es ein bisschen darum, sich selber zu finden oder sich mal wirklich nicht so in so Schranken zu weisen, wie es Erwachsene tun. Ne? Diese Bella, die macht einfach, worauf sie Lust hat. Und in diesem Sex-Thema ist es vielleicht sozusagen so ein Symbol für das, was die Story an sich erzählt. Ne? Also so ein kleines Abbild vom ganzen Film.
Ja, auf jeden Fall.
Aber am Ende merkt sie, dass es auserzählt ist. Und dann geht sie.
Und dann, ja, ja. Stimmt. Das ist ja, gute Beobachtung, actually.
Also ich glaube, dass das so ein kleines...
Ja, aber der Film, also insgesamt, ich fand ihn schon geil, muss ich sagen. Fand ich schon cool, den Film.
Aber in dem Sinne von gut, also, ne?
In dem Sinne geil, ne? Nee, ich fand ihn wirklich...
Oh, Egon!
Nee, aber ich fand den schon gut und gerade, was mir auch wieder wie bei dem Schweiger-Film positiv aufgefallen ist, ist die Kameraarbeit.
Das Hammer. Waren immer neue Einstellungen,
ja,
dann verzerrte Bilder.
Ja, auch sehr viel mit dem Fischauge-Objektiv gespielt. Und
übel geil.
Das hat dem Zuschauer wirklich den Effekt gegeben, so ging es für mich wenigstens. Während du drinnen saß, hattest du das Gefühl, du schaust irgendeinen Traum.
Ja,
und keinen Film, so eine Traumsequenz.
Es wird
einfach.
Ja auch, das ist ja das Spannende, sobald sie das Haus sozusagen verlässt und fortgeht, wechselt der Film von schwarz-weiß auf farbig.
Auf farbig, das fand ich auch genial. So, dass quasi neue Farbe ins Leben kommt, neue Freude und neue Erfahrungen einfach.
Genau, dass sie vielleicht auch die Welt auch irgendwo deutlicher erkennt. Ne?
Genau, genau.
Indem sie erstes Mal das Haus verlässt.
Indem sie es, ja, das Haus war auch aber riesig.
Naja.
Also war schon mit Labor, mit riesigem Garten, mit See, mit keine Ahnung. Und diese Kreaturen in dem Haus fand ich auch funny. Also dieses Huhn mit einem Mopskopf dieses Schaf mit einem Gänsekopf war da, glaube ich, auch.
Ja, weil Gott, der ist ja sozusagen Professor, glaube ich, für Medizin.
Ja, ja.
An so einer Universität.
Ja, der unterrichtet auf jeden Fall an der
Genau,
Uni.
Und der hat experimentiert halt viel. Und sein Vater, deswegen ist sein Gesicht und sein Körper ja so entstellt, weil sein Vater ja auch an ihm experimentiert hat. Und so funktioniert auch ein bisschen der Humor des Films. Es ist sehr skurriler Humor, teilweise auch echt widerlich, von was der so erzählt.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also teilweise nicht zu schwachen Nerven.
Nee, auch ich glaube schon, dass es Leute verstört. Safe.
Für jemanden, also, der jetzt so arthausiges Zeugs nicht gewohnt ist, für jemanden, der so basically nur so, ich gehe ins Kino und schaue meinen Spider-Man und meinen Iron Man und keine Ahnung,
der auf den Hype-Train springen will.
Genau. Ich weiß nicht, ob die Person mit dem Film was anfangen könnte. Die würde reinlaufen und verstört rausgehen und sich denken...
Weißt du, was ich krass fand, wo ich in Netzing war?
Ja?
Die Leute haben übel viel gelacht.
Übel viel gelacht?
Richtig viel.
Über was?
Über das mit der Gallenblase oder so. Dass
ja, genau.
Dem das entfernt wurde und der Vater hat die Erkenntnis gemacht, man braucht sie doch. Und jetzt hat er Probleme irgendwie mit seinem Körper
und
so.
Ja, und jetzt muss er nach dem Essen irgendwie immer so eine Blase rauswürgen.
Mhm.
Ganz eigenartig.
Ekelhaft. Aber übel kreativ. Ne? Und das Geilste ist ja, das spielt ja so eine Mischung zwischen 19. Jahrhundert und Zukunft.
Ja, das ist ganz
so Mischwelten
auch.
Irgendwie. Mhm. Auch wenn ich glaube, da wo sie wohnen, das ist sehr krass 19. Jahrhundert und Lissabon, Paris und so weiter, das sind so Zukunftsstädte. Ne?
Ja, ja. Und Alexandria, da waren die ja auch. Die waren auf einer Schiffskreuzfahrt, basically, also Bella und diese Charmeur. Und dann sind die auch irgendwann nach Alexandria gekommen. Und es werden schon auch ernste Themen aufgegriffen, gerade so Armut, Kindersterben, das wurde dort stark aufgegriffen in Alexandria. Ja, aber hauptsächlich dieses Erwachsenwerden, mal loskommen von der Norm, hätte ich gesagt. Ja, schon eigenartiger, aber starker Film. Was ich auch sehr stark fand, waren die Kostüme. Also sollte man auch mal ansprechen. Emma Stone hatte gefühlt in jeder Szene, fast schon in jedem Shot, irgendwas anderes an. Und das war nicht nur so eine kleine Variation von, okay, jetzt hat sie ein Unterhemd und Shorts an und jetzt hat sie ein Unterhemd und Pyjama-Hose an. Nein, da waren Sachen dabei. Wow, also von den kitschigsten Kleidern bis hin zu irgendwelchen Badeanzugsvariationen, I don't know, wirklich cool und alles auch extrem bunt und wie gesagt kitschig, fand ich der Wahnsinn, wie viel Arbeit da reingeflossen ist.
Ja, auf jeden Fall. obwohl ich da tatsächlich nicht so krass drauf geachtet habe. Was ja auch ein Riesenthema ist, generell Sexualität in dem Film. Und da ist ja von ganz vielen, also gerade ihrem ehemaligen Mann, also der ihr Mann werden soll, sagt, dass er ihr die Prostitution verzeiht. Und der Lover, der nimmt, sagt ja auch, dass das Schlimmste, was eine Frau machen kann. Und das versteht sie ja nicht, weil sie ja gesagt hat, ich habe nichts gemacht, außer mich kennenzulernen, mich auszuprobieren. Und das finde ich halt einfach geil, dass es hier auch diese Sicht auf gewisse Dinge, zum Beispiel der Casanova, was macht denn der die ganze Zeit? Der schläft doch auch mit zig Frauen, aber verdient nicht mal Geld damit, ne?
Nee.
Und sie macht das Gleiche, das sei aber jetzt schlecht.
Ja,
so. Das... Weißt du, das finde ich geil, weil einfach solche Fehlbilder, solche Fehlideen einfach widerlegt werden.
Also
ist man tut ja Dinge nur für sich. Wenn es jemandem nicht gefällt, entweder akzeptierst du es oder haust halt ab. So. Und ich finde es da toll gemacht.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Der Lover sie ja auch ablehnt, aber trotzdem braucht. Und auch immer dann steht ja unten am Balkon so ein bisschen Romeo-Julia-Hommage mit, er verzeiht ihr die Prostitution. Und die steht da hä?
Ja, ja.
Also, was hat das mit dir zu tun? Ich finde es total geil. Mit diesem kindlichen, naiven Gedanken, wo man wirklich auch mal reingehen sollte. Man lebt für sich.
Ja, auf jeden Fall.
Und nicht damit man, also gerade als Frau, irgendwelchen Männern, deren Erwartungen oder so gefällt. Und
auf
das finde ich einfach mega toll erzählt. Das heißt, es ist so eine feministische Version von Frankenstein, haben
bisschen.
Viele erzählt.
Ja, also ich habe auch überall oder auf einigen Seiten gelesen, Poor Things ist eigentlich so Barbie meets Frankenstein irgendwo. Und stimme ich schon irgendwo zu. Was ich auch noch, bevor wir hier zum Schluss kommen, weil wir reden halt schon über eine Stunde, was ich auch noch mal aber hier erwähnen will, ist Emma Stones Performance.
Übel.
Wow. Also
über alles, auch über, ich finde die Blicke so heftig.
Ja,
geil.
Ja, auf jeden Fall. Also die schauspielerische Leistung, das ist der absolute Wahnsinn. Man kann von dem Film halten, was man will. Für mich persönlich, letztes Drittel ist ein bisschen zu lang, sage
genau.
Ich auch ehrlich,
stimmt,
hätte man eine halbe Stunde kürzen können.
Lass mal
können.
Nicht zu arg hetzen, weil jetzt reden wir ganz kurz über den schlimmen Film. Wir können auch sagen, am Ende ist es
sure,
zu
sure,
lang.
Sure, sure, sure. Aber man kann, wie gesagt, über den Film halten, was man will. Aber die Performance war absolut geisteskrank.
Vor
also,
allem die Rolle ist auch sauschwer.
Die Rolle ist auch sauschwer. Erstens, dass du dich über den Film hinaus entwickeln musst. Also über die Zeitspanne von einem kleinen Baby, von einer eigentlich schon teilweise Person mit Behinderung auch irgendwo.
Ja. Hat völlig unangepasst. Das ist ja
genau.
Das Ding. Ein unerzogenes Baby. Sie verhält sich wie ein Baby, das nie irgendwelche Regeln erlernt hat.
Genau,
sie schmeißt Teller durch die Gegend, schreit rum, wenn sie keinen Hunger hat, schmeißt das Essen weg.
Ja, läuft auch ganz,
genau.
Ganz
genau, der Gang
eigenartig.
Entwickelt sich.
Ja, der Gang
auch.
Entwickelt
ja.
Sich. Bis hin zu eben dieser, ja, dieser selbstständigen, selbstbewussten, starken Lady, die dann am Ende wieder in London zurückkommt.
Genau, und die am Ende die Nachfolge von Gott
genau,
antritt.
Die Nachfolge von Gott wird. Und also wirklich, die Performance war
und
wow.
Mega geschrieben auch. Wenn man sich das jetzt mal, dieser Verlauf vor Augen führt.
Plus muss man auch einfach hier rausstellen, plus dieser Mut, den die Schauspielerin mitnehmen muss, auch diese teilweise echt expliziten Sexszenen zu drehen. Erstens viele, zweitens sehr eigenartige teilweise, gerade durch diese Fetischszenen.
Ja.
Und dann noch so explizit, also da hat man schon sehr viel Haut gezeigt.
So krass habe ich es
hab
eigentlich noch nicht oft gesehen.
Nee, ich auch nicht.
Ja, aber ich meine, das gehört, obwohl... Ja, aber ich glaube, für große Schauspieler gehört das einfach dazu.
Für große so. Gehört es bestimmt
Weil,
dazu, aber ich...
Was macht man denn als Schauspieler? Man zeigt das Leben und da gehört das einfach dazu.
Es gehört dazu, aber man muss, glaube ich, trotzdem, selbst als riesige Emma Stone, muss man da schon ein
man
Häuschen...
Man muss Eier haben.
Man muss Eier haben. Man muss schon einen Haufen Mut mitbringen, um
Safe.
Sowas drehen zu können. Und Talent auch für alles.
Gerade also. Die Entwicklung, weißt du? Und ich weiß jetzt nicht, wie die gedreht haben, aber ich meine... Wer sagt denn, dass die chronologisch gedreht haben, wovon ich auch nicht wirklich ausgehe?
Ja, nee, ich gehe. Nee,
weißt du, wie hart
nicht.
Das ist?
Das ist halt.
In diese Stadien wieder zurückzugehen, vorzugehen, hin und her.
Das habe ich, glaube ich, auch
unfassbar.
Irgendwo in einem Artikel gelesen, dass die nicht chronologisch gedreht
genau.
haben. Dass die teilweise wirklich zickzack irgendwo was gemacht
nach
haben.
Nach Drehort halt.
Und da dann noch in diesem mentalen Stage von Bella sein, wo das gerade hingehört, obwohl man chaotisch hin und her dreht, zickzack, überall irgendwo verteilt ist.
Unfassbar.
Das ist der Wahnsinn. Wirklich. Komplett also unfassbar. Top, top, top Performance.
Weil ich meine, die meisten anderen Charaktere haben nicht so große Entwicklungen.
Nee.
Außer also, halt der Lover hat eine.
Der Lover hat eine bisschen,
und der bricht halt. Den sie heiratet, ist ein bisschen so ein Schoßhündchen.
Ja, genau. God hat jetzt eigentlich auch nicht wirklich eine. Der ist vielleicht ein bisschen empathischer geworden gegen Ende, weil er ja dann quasi eine zweite Bella entwickelt hat, weil die erste gegangen ist auf ihre Weltreise. Und dann wollte er erstmal emotionslos ihr gegenüberstehen, damit dasselbe nicht nochmal passiert, damit er sich nicht eben nochmal Sorgen macht, wenn die geht. Hat dann am Ende doch irgendwie nicht so geklappt und er war dann doch sehr happy, dass sie wieder da war.
Und durch dieses Unempathische hat aber auch diese neue Kreatur keine Entwicklung gemacht. Das muss ich mal bedenken.
Ja.
Die hat ja extrem schlechte Entwicklungen gemacht.
Ja, 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 stimmt, stimmt.
Vielleicht hat das auch noch so einen Effekt.
Stimmt.
Weil er hat sich ja dann aufgeregt, dass der Entwicklung so langsam ist. Aber er hat ja auch keine Zuwendung gegeben im Vergleich zu davor.
Ja,
vielleicht soll das irgendwie zeigen, dass das ein Teil der Entwicklung auch dazugehört irgendwo.
Auf jeden Fall. Gut, das waren so die Sachen, die uns persönlich sehr gut gefallen.
Ja, negativ ein bisschen.
Negativ, was würdest du sagen? Ich habe es ja schon ein bisschen angesprochen. Genau,
wir haben auch vorher schon drüber gesprochen, dass es ein bisschen Längen hat. Also ich finde gerade die Sachen, wo sie zu ihrem ehemaligen Mann zurückgeht und ihm ins Bein schießt und ihm das Gehirn einer Ziege ins Gehirn reinpflanzt, das finde ich zu lang. Das ist viel zu lang. Also sie ist kurz so zurück in dem alten Anwesen und so als wenn man so wieder drüber redet, ist es auch wichtig, so eine unterdrückte Frau bei dem Typen.
Ja, ja, ja.
Also genau das Gegenteil zu dem, wohin sie sich entwickelt hat. Und da findet sie aber auch wieder den Entschluss, dass sie zurück will. Und sie schießt ihn dann ins Bein und er sagt, traust dich eh nicht und macht sie dann, nimmt sie ihn mit und verarztet ihn. Und er ist dann ihr erstes Projekt sozusagen. Und dann ist der Film auch zu Ende. Aber es zieht sich extrem.
Ja.
Es dauert auch ewig, bis Gott stirbt.
Ja.
Könnte man verknappen auf jeden Fall. Ich bin eigentlich beim zweiten Mal, okay, ich war völlig am Ende. Ich habe seit früh am Morgen geschuftet.
Ja,
ich bin
gut,
kurz genickt. So. Und ich war auch froh, dass jetzt der Part damit bei dem Typ zu Hause vorbei war. Ich bin aufgewacht, als sie ihm ins Bein geschossen hat. Aber das finde ich schon ein bisschen.
Ja, also stimme ich dir voll
Kaugummi.
zu. Bei mir hat es schon ein bisschen früher angefangen. Also vor der ganzen Ex-Mann-Szene, bla bla bla, kam eben dieses Paris-Kapitel. Das war quasi die letzte Station auf ihrer Weltreise, bevor sie zurück nach Hause nach London gekommen ist. Und für mich war es ab da dann schon ein bisschen zu langatmig. Und da habe ich auch ein paar Mal aufs Handy geschaut, um zu gucken, so, wie lang braucht es jetzt noch? Wenn sowas passiert, ist der Film halt keine 10 von 10 für mich. Logisch.
Ja, safe.
Also so eine halbe Stunde kürzer hätte dem Film, glaube ich, gut getan. Ich denke, insgesamt geht er so 2:15 irgendwas um den Dreh, wenn nicht sogar noch länger.
Ja, ich glaube 2:08 oder so.
Ja, sogar. Irgendwas um den Dreh und wie gesagt, so eine halbe Stunde, 25 Minuten hätten dem Film gut getan.
Also mir hätte schon eine Viertelstunde gereicht.
Ja.
Also ich meine, so wie wir jetzt drüber geredet haben, ich glaube, dass dieses Thema Sex vielleicht wirklich...
Es sind halt wichtige Themen und es ist schwer, was rauszukürzen. Auch die Szene mit dem Mann, weil du gerade über Unterdrückung gesprochen hast, weil das ja irgendwo dazugehört.
Ja, scheiße.
Ja.
Aber vielleicht kann man es einfach schneller erzählen.
Man hätte es schneller erzählen können, ja, auf jeden Fall.
Der kam ja bei der Hochzeit dann rein und dann ist sie...
Genau, ja.
Ja, schwierig. Aber keine 10 von 10, aber auf jeden Fall eine Empfehlung. Gerade auch der Soundtrack, haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, der ist geil.
Soundtrack ist auch
richtig
cool. Der
ist auch sehr atonal teilweise. Mhm. Also wirklich mit Tönen, die einfach nicht zusammenpassen, wo man denkt, auch da sträubt es mir jetzt die Haare auf. Aber das stellt dann immer die Welt dar, in der sie ist, diese Widersprüchlichkeit in dieser Welt.
Ja, das passt eben auch zu dem Feeling, den der Film rüberbringen will in der jeweiligen Situation. Also finde ich auch genialer Soundtrack. Von wem, weiß ich gerade nicht auswendig. Auf jeden Fall sehr cool. Von mir auch wenn ich ihn zu lang fand gegen Ende, auch wenn er sehr abstrakt ist und sehr komplex an Momenten, trotzdem eine deutliche Empfehlung.
Aber er löst auf.
Er löst auf, ja. Er beantwortet Fragen.
Wenn wir jetzt auf so uns auf TikTok-Döner-Tester-Niveau lassen, so 8 von 10 würde ich schon geben.
Ja, also sehe ich auch so eine 7,5, 8 von 10. Ist für mich auch eine sehr deutliche Empfehlung. Weil es auch
einfach sau originell ist. Also ja, es ist sehr originell.
Das ist halt wirklich ein Film, in dem Stil habe ich noch nie was gesehen.
Ja.
Kann ich auch wirklich so sagen. Deutliche Empfehlung, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann kommen wir langsam zum Schluss. Wir haben noch die kleine Fragerunde.
Genau, wir haben über Instagram ein paar Fragen bekommen, wo wir gesagt haben, in der nächsten Folge immer werden wir da beantworten. Stellt bitte auch weiterhin Fragen, wenn euch was auf der Seele brennt oder haut Statements raus, die wir irgendwie bewerten können, die wir einordnen können. Jetzt mal die Frage, die ich jetzt raushau, ich kann ja die an dich stellen, weil die kann ich ja nicht beantworten. Was sind deine drei Top 3 Ghibli-Filme?
Genau, beantworte ich einfach mal. So, die Top 3, das ist halt extrem, extrem schwierig, weil es, ich finde Ghibli-Filme generell ja super und ich mag jeden einzelnen, sogar die, die schlechter bewertet werden, die nicht von Miyazaki sind, sondern von Miyazakis Sohn, beide glaube ich. RC, Chroniken von RC und Earwig heißt der, glaube ich, der war jetzt nicht so, aber war auch schön. Ich mag alle Ghibli-Filme. Top 3 wären für mich dann, um mich kurz zu fassen, trotzdem auf Platz 3. Lass mich ganz kurz brainstormen.
Coco-Vin.
So nämlich. Auf Platz 3 wäre, glaube ich, wirklich sogar Der Junge und der Reihe. Auf Platz 2 wäre Mein Nachbar Totoro. Und auf Platz 1 der OG, die Legende, Chihiros Reise ins Zauberland. Oder oh, Spirited
das
Away.
Das wollte ich unbedingt noch angucken.
Finde ich sehr geil.
Wurde mir mehrfach empfohlen.
Wobei es immer so, je nach Stimmung, je nach Mut, ist es so, dass Totoro und Chihiro gerne mal auch die Plätze tauschen. Aber sagen wir mal, 3 Junge und der Reihe, 2 Totoro und 1 Chihiro.
Okay.
Genau.
Welche Frage wollen wir noch beantworten? Lieblingskinderserie.
Lieblingskinderserie hatten wir auch noch, genau. Was hast du denn für
Also, wenn es um Lieblingskinderfilmreihe geht, ganz eindeutig die wilden Kerle. Wir klatschen uns ja auch die ganze Zeit die, wir waren jetzt auch am Sonntag spazieren und so, oder wenn wir feiern gehen oder so. Also es ist cool, es ist toll, es ist wundervoll, es ist geil, ein wilder Kerl zu sein. Die Lieder können wir alle auswendig, singen wir wie irre, chillen auch zu den Liedern. Ich fahre auch zu den Liedern Auto. wir können mitsprechen bei den Filmen, da muss ich sagen, da gibt es auch bald wilde Kerle auf die Fresse, ne? Wilde Kerle, Abend,
wurde
durchgeballert. Das wird, das ist auf jeden Fall mit Abstand das Geilste, finde ich, weil es einfach eine Nostalgie hat. Serie
ist schwierig.
Schwieriger.
Ne?
Ich habe Little Amadeus geliebt als ganz kleines Kind.
Ja, das fand ich auch cool.
Deswegen habe ich auch gegeigt als Kind.
Okay.
Ja, das war cool. Auch Schwarte habe ich ganz viel geguckt.
Das habe ich auch angesehen.
Aber ich würde es im Nachhinein jetzt nicht mehr so toll finden.
Nee.
Aber ja, also ich meine, ist keine Serie, aber Die wilden Kerle ist...
Ja.
Das Geilste, was es zu bieten hat.
Dann kann ja ich nochmal mit Serien hier, kann ich mal was aufzählen. Ich hätte 2, die mir jetzt so zuerst in den Kopf geschossen sind. Und zwar Phineas und Ferb. Legendenserie, also Wahnsinn. Phineas, Ferb, Dr. Doofenschmerz, bester Charakter, Perry. Auch, finde ich, für Kids sehr interessant gestaltet, auch mit diesen ganzen Erfindungen, die Phineas und Ferb machen und auch mit den Themen, die teilweise angesprochen werden. Zweite Serie ist dann schon ein bisschen, ich sag mal, naiver. Das wäre Yu-Gi-Oh! Ich hab Karten gesammelt als Kind wie ein Verrückter. Also ich habe zu Hause immer noch so eine kleine Truhe, da müssten so um die 2000 Yu-Gi-Oh! Karten drin sein. Ich habe auch die ganz coolen Karten, die ägyptischen Götterkarten, das Siegel von Orichalcus. Der neue Shit, muss ich ehrlich sagen.
Mein Kindertraum war immer dieses...
Die Dual Disc, das hatten Kevin und ich tatsächlich. Oh. Ja, und haben uns damit immer duelliert. Also die Dual Disc, für die Yu-Gi-Oh! Weniger kennen, das ist dieses Ding, was man sich so um den Arm befestigen kann und dann kann man auf dem Teil so Karten auslegen.
Aber da kann man doch nicht gut spielen, oder?
Nee. Da braucht man eigentlich die Hologramme, aber die sind zu teuer. Die sind zu teuer, ja, genau.
Scheiße.
Ja, das hätte ich jetzt cool gesagt, die beiden.
Das sind sonst noch... irgendwelche Fragen, die wir beantworten wollen? Weil ja, die meisten sind ziemlich...
Ja, wir hatten ja noch die ganz witzige, es ist mir vorhin aufgefallen, dass ich das noch nicht in meinem Berlinale-Talk da erzählt habe. Wann wir zuletzt gekotzt haben, ne? Das hat uns auch jemand gefragt. Und da kann ich nochmal sagen, bei der Berlinale. Nicht wegen dem Alkohol, sondern weil ich zuerst dachte, ich habe durch Pizza Hut und Five Guys eine Lebensmittelvergiftung gekriegt. Stellt sich heraus, meine ganzen Teammitglieder sind dann ein paar Tage später auch alle krank geworden, meine Eltern dann leider auch. Das war anscheinend ein ziemlich heftiger Virus, den wir da einfach alle abbekommen haben. Und ja, seid vorsichtig, das geht gerade rum. Vor allem, wenn es der ist, das ist ganz unangenehm gewesen. Das war eine wirkliche Horrornacht. Muss nicht nochmal sein.
Ja, also bei mir war es letztes Mal, glaube ich, Fasching. Da habe ich gekotzt. Aber ich konnte mich nicht dran erinnern. Das haben mir Freunde erzählt.
So.
Das wusste ich nicht mehr. Und das war auch so komisch. Das war so nachmittags, da hat sich kein Mensch besoffen, aber irgendwie ich.
What?
Ja, das war irgendwie ganz merkwürdig. Ja.
Ja.
Aber ich habe angeblich getroffen. Und alle waren glücklich und zufrieden mit meiner Leistung.
Wow. Okay, cool.
Früher habe ich immer Ja. Früher ist es oft passiert.
So.
Sobald ich ein bisschen getrunken habe, irgendwann ging es los. Der Wasserfall lief.
Ja.
Oh, darüber könnte man auch eine Folge reden. Ich habe so viele Geschichten über das Übergeben. Oh mein Gott. Und auch wohin ich mich schon übergeben habe, das glaubt ihr gar nicht. Aber ja.
Das ist ein Thema für ein anderes Mal.
Genau, für ein extra Episode.
Genau, für eine extra, für das Special.
Ja.
So, dann sind wir am Ende angekommen, haben ein bisschen sehr überzogen dieses Mal, aber...
Wenn wir über Kinderserien geredet haben, können wir ja... Kennst du den, können wir beenden mit dem Wilde-Kerle-Spruch? Kennst du, alles ist gut, solange du wild bist?
Alles
ist gut. 1, 2, 3 und dann schreiben beide, Rah!
Sure.
Okay.
Machen wir?
Kriegen wir es hin? Okay. Alles ist gut,
solange du wild bist.
1, 2, 3, Rah!
Das war ganz cringe, aber egal.